Birne und Hillecke, der Podcast von Contemporary Brass Music.
So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind heute tatsächlich auch mal gleichzeitig auf Instagram live. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Birne und Hillecke. Hi, Georg.
Hallo, Manuel.
Was machen wir heute? Wir haben uns ein Thema ausgekoren. Intonation.
Genau.
Ja.
Intonation, ja. Großes Wort. Oder auch nicht, je nachdem.
Ja, trinke ich erstmal einen Schluck Rotwein drauf.
Mhm. Also du hast das Thema ausgedacht, du darfst jetzt auch gerne anfangen damit.
Ja, also ich habe ja auf meinem eigenen Kanal schon viel dazu gemacht. Und ich bin jetzt einfach mal ganz dreist und sage, es gibt drei Möglichkeiten, sich um die Intonation zu kümmern als Instrumentalist. Und dann können wir darüber ja diskutieren. Einmal die analytische Variante, also zum Beispiel Differenztöne etc., ne, dass man das wirklich physikalisch auscheckt. Dann gibt es für mich die rein intuitive Variante, also wenn man zum Beispiel etwas gut singen kann, gut pfeifen kann, ziemlich genaue auditive Vorstellung von der Linie hat, dann stimmt man natürlich auch intuitiv viel besser. Völlig egal, ob man jetzt analytisch hört oder nicht. Und die dritte Möglichkeit ist für mich eine körperliche Konditionierung. Also wenn ich weiß, so fühlt sich mein F2 an und ich biete das immer so an, dann ist die Chance, dass das gut intoniert, wenn ich das Gefühl abspeichere, was der Körper hat, wenn ich gut intoniere, ziemlich wahrscheinlich, dass das dann auch so ist. Das ist ja ein Phänomen, das hat man ja oft im Pop, wenn man sich auf der Bühne nicht so gut hört, weil es halt brettlaut ist, brauchst du ja irgendeine Richtlinie, was du jetzt machst, wenn du dich gar nicht hörst. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Das sind für mich eigentlich so die drei Möglichkeiten, wie man sich dem Thema Intonation annähern kann als Musiker und wie man da auch Routine sammeln kann.
Ja, absolut richtig. Routine ist mal wieder das Stichwort. Das haben wir schon öfter gehabt bei unseren Gesprächen. Da geht auch nichts übers Machen und Ausprobieren. Und am besten, man ist immer mindestens zu zweit. Man kann es auch alleine machen. Das erklären wir dann auch später. Aber natürlich in der Gruppe macht es viel mehr Spaß, die Sachen zu entdecken und zu erfahren und vor allem zu hören, wann es gut stimmt und wann es nicht gut stimmt und was man machen muss, damit es gut stimmt. Und da ist natürlich das Verändern der Tonhöhe nur eine Möglichkeit. Da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie man sich da gegenseitig dann annähern kann, damit es eben auch schön klingt. Zum Beispiel über die Balance, über das Blending, wie die Jazzmusiker so sagen.
Naja, das sind ja alles aber Aspekte von Intonation, die den meisten wahrscheinlich gar nicht klar sind. Also ich meine, es geht ja Intonation ist ja erstmal für sich genommen ein ziemlich theoretischer Begriff. Und der wird auch in der Musikausbildung immer sehr theoretisch behandelt, wie ich finde. Oder manchmal wird auch gar nicht behandelt. Ne? Wenn zum Beispiel irgendwie im Blasorchester die Leute mit einem Stimmgerät rumgehen und dann hier spielen mal ein B. So. Das bringt natürlich gar nichts. Das ist ja nur für einen absoluten Notfall, ob der Typ jetzt irgendwie Kilometer draußen ist mit dem Stimmzug oder nicht, weil er den irgendwie im Juni das letzte Mal gesehen hat und die Probe ist halt im September. Okay, dann lasse ich das gelten. Ja, aber ansonsten bringt das natürlich niemandem was, weil niemand reflektiert, stimme ich denn jetzt, bin ich zu hoch, bin ich zu tief, wie klinge ich überhaupt? Aber das, worauf ich eben noch hinaus wollte, was du angesprochen hast, dass ja die Aspekte Sound, Blending, Lautstärke unglaublichen Einfluss auf das ganze Thema Intonation haben. Also es gibt ja, Intonation ist ja relativ. Und da kommen wir ja heute noch zu im Detail. Das heißt, es kann sein, dass du nicht so gut intonierst, aber trotzdem ganz gut stimmst. Weißt du, wie ich meine? Weil du halt toll klingst. Das hast du bei ganz vielen alten... Okay, sorry.
Fangen wir doch mal ganz...
Warte mal, Georg, ich muss irgendwie klarkommen mit diesem verschobenen Sound und ich guck dich an, ich höre dich hier, dann aber später... Ich glaube, ich darf einfach nicht in das Video gucken. Das macht mich wahnsinnig gerade. Sorry, Guys, ist das erste Mal hier, aber ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie auf der Raumstation Mir, ja, wo die irgendwie mit Houston spricht. Ist irgendwie ein bisschen strange gerade. Also ich gucke jetzt mal nicht rein. Jetzt habe ich dich schon wieder nicht verstanden. Sag mal was.
Hallo, hallo. Ich finde es auch gerade spannend.
Nee, jetzt bist du. Du bist, Jetzt bist du da, ja. Houston.
Es ist so verschoben.
Ja, es ist total krass. Ich darf da nicht reingucken. Ja,
dann müssen wir uns Handzeichen geben, wer wann quatscht oder wie machen wir das dann?
Nee, ich gucke jetzt einfach gar nicht ins Video. Ich gucke einfach nur hier auf meinen... Okay. Ja, so, jetzt höre ich dich auf jeden Fall.
Alles klar, alles klar. Also, da fangen wir doch mal ganz von vorne an. Um was geht's denn eigentlich? Ums gut stimmen. Was heißt gut stimmen? Das ist natürlich eine spannende Frage, weil wie du schon gesagt hast, das ist alles relativ. Aber wie kommt man dann irgendwie zusammen, dass man gut stimmt? Natürlich muss man wissen, wo ist ungefähr der Referenzton? Also auf wie viel Hertz stimmt man eigentlich ein? Das sollte man vorher ausmachen. Und dann hat man schon ungefähr eine Orientierung. Und dann fängt der Spaß aber eigentlich erst an. Und deswegen ist es so sinnbefreit, wenn alle auf demselben Ton einstimmen. Weil das ist relativ easy, sich gegenseitig auf einen Ton einzustimmen. Warum ist das so? Das ist auch natürlich reine Physik. Jedes schwingende Gebilde regt ein anderes schwingungsfähiges Gebilde zum Mitschwingen an. Also das heißt, man pendelt sich relativ schnell auf dieselbe Frequenz ein. Das heißt aber dann trotzdem nicht, ob man jetzt gut stimmt. Das hängt von ganz anderen Faktoren zusammen. Und das Stichwort Kombinationstöne oder Differenztöne. Differenztöne hast du schon erwähnt. Das ist ein ganz spannendes Kapitel. Da gibt es auch einen schönen Wikipedia-Eintrag dazu. Und man kann auch bei diesem Wikipedia-Eintrag hören, was da genau passiert, vor allem im Ohr passiert. Und das ist auch ganz schön erklärt und woher das alles kommt und wer der Erste war, der das entdeckt hat, nämlich der Giuseppe Tartini. 1714, also es sind schon ein paar Tage her. Und man kann sich die Differenztöne eigentlich ganz leicht ausrechnen, indem man den unteren vom oberen Ton abzieht. Also da muss man auch nicht mal die genaue Frequenz wissen. Das kann man dann im Nachhinein erschließen. Man schreibt sich die Naturtonreihe auf. Wenn man es denn nicht weiß, das findet man sicher irgendwo auch im Internet, wie da die Naturtonreihe so verläuft. Und dann nummeriert man die Töne durch und dann muss man natürlich wissen, welches Intervall soll denn erklingen. Und dann zieht man den unteren Ton vom oberen Ton ab und die Zahl, die dann erscheint, das ist dann der Differenzton, der mitschwingt. Und das kann man dann auch ganz gut ausprobieren, wenn man zu zweit ist, ob man den dann auch hört. Da gehört ein bisschen Übung dazu und ein bisschen Erfahrung, aber durchs Ausprobieren findet man doch dann relativ schnell raus, was da im Ohr passiert. Das ist ganz spannend.
Ja,
und anhand dieses Differenztones, um es zu ergänzen, kann man beurteilen, ob man jetzt gut stimmt oder nicht.
Okay.
War das so?
Das ist natürlich alles total
klar,
richtig.
Oder? Ich meine, wir
naja, bekommen es ist, Nachrichten, es ist dass wahnsinnig wir klar
so, und so nerdig unterwegs sind. Deswegen weiß
das
ich
ist,
jetzt auch nicht, ob das schon wieder zu nerdig war.
Also, Georg, das schon. Ist. Gipfel, also Georg, das ist, ich darf nicht in diese Kamera gucken, das werde ich wahnsinnig. Das ist der Gipfel der Nerdigkeit. Und das ist natürlich in okay, erster gut. Linie etwas für Profis. Also wenn ich damit jetzt jemandem komme, der da nicht so unterwegs ist, dann hab ich den sofort verloren. Ja? Ich finde das praktische Ausprobieren erstmal mit einer Quarte viel geiler, weil dann hören die meistens sofort den Differenzton, ohne dass ich erklärt habe, was das jetzt genau ist. Also ich finde es bei Quarten und Quinten am einfachsten und ich finde es auch am einfachsten, wenn man es in der höheren Oktave macht. Also zum Beispiel
ja, G2, ja, desto besser.
Ne, G2, D2 oder ein C oder ein F. So fange ich dann meistens dann mit den Fortgeschrittenen damit an und das geht dann ganz gut und dann kann man sich da reindenken. Aber ich finde, andere, also bevor man sich damit beschäftigt, kann man sich ja erstmal ganz anders mit dem Thema beschäftigen und sensibilisieren. Und ich finde, das kommt an Schritt 1. Und zwar, wie klingt denn überhaupt mein Ton, den ich spiele? Klingt er immer gleich? Fühlt er sich immer gleich an? Also, dass ich überhaupt erstmal kapiere, dass ich dafür verantwortlich bin, dass ich die ganze Zeit stimmen muss. Das ist ja schon mal Punkt 1. Ja, also ich mache immer wieder die Erfahrung, dass viele sich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandersetzen und diese Verantwortung abgeben beim Orchesterleiter oder beim Stimmführer oder wir alle, die im Blasinstrument spielen, sind ja ständig dafür verantwortlich, dass wir gut stimmen. Und das ist ja schon mal Punkt 1. Also ich fange jetzt wirklich bei den Basics an. Und dann ist für mich ganz entscheidend, höre ich das, was ich spiele? Habe ich eine präzise auditive Vorstellung davon, was ich spiele? Und dann ist die Chance, dass ich besser stimme, natürlich auf jeden Fall höher. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte ja mal eine Band, eine Brassband mit zwei Sängerinnen und wir haben sehr viel in krummen Tonarten gespielt, weil das halt die Originaltonarten der Sängerin waren. Also E-Dur, Fis-Dur, A-Dur, also Gitarrentonarten, ne? Und am Anfang hat das geklungen wie Kraut und Rüben, weil die natürlich überhaupt nicht gewohnt waren, in diesen Tonarten zu spielen. Und dann habe ich die Stimmen auswendig lernen lassen und dann hatten die eine ziemlich präzise Vorstellung von ihrer eigenen Stimme. Und siehe da, auf einmal waren auch die krummen Tonarten auf Blechblasinstrumenten kein Problem mehr, obwohl die einzelnen Mitglieder gar nicht so genau wussten, stimme ich jetzt oder stimme ich nicht. Aber die hatten halt die Linie einfach eisenhart in der Birne. Und dann Magic happens, ja. Also geht mit dem Auswendigspielen schon los. Je besser ich meine Stimme kann, desto besser stimme ich auch.
Ja, aber da sind wir auch schon irgendwie 13 Schritte weiter. Wie fangen wir denn ganz von vorne an? Ja, wie kann man dem jemandem klar machen, ob er stimmt oder nicht? Wie gehst du da vor? Also das ist irgendwie ganz schwer, finde ich, weil man muss erstmal einen Bezug dazu zu kriegen, was man eigentlich macht oder was da vorne eigentlich rauskommt. Und da fehlt es bei den allermeisten schon. Ja, sie spielen einfach in das Ding rein, ja, und drücken dann Ventil und glauben, dass das dann schon irgendwie passt. Und dass da ein riesen Spielraum ist, das ist vielen auch gar nicht bewusst. Oder was auch ganz oft ist, wenn man von unten nach oben spielt, intoniert man anders, wie wenn man von oben nach unten spielt. Und ich versuche erst einmal, denen klar zu machen, einfach auch immer denselben Ton an dieselbe Stelle zu setzen, dass er auch immer gleich klingt. Ja, und dann ist noch das Problem, wenn man anstößt, dann verändert sich auch wieder die Intonation. Wenn man lauter spielt, verändert sich das, wenn man leise spielt. Wenn man platt ist, ist die Intonation auch wieder anders. Also das muss man natürlich auch alles im Laufe der Zeit irgendwie rausfinden, wann was genau passiert. Aber am einfachsten ist es erstmal mit einem Ton anzufangen und vielleicht sogar, wenn jemand das gar nicht...
Jetzt höre ich dich gerade nicht mehr über Riverside.
Geht's wieder? Hallo?
Du bist immer mal wieder weg hier bei Riverside, Georg. Du bist immer mal wieder weg bei Riverside. Ich weiß nicht, warum.
Toll.
Ich auch nicht. Red einfach mal weiter. Jetzt bist du wieder da.
Okay, jetzt bin ich wieder da. Erstmal denselben Ton ein paar Mal hintereinander spielen. Erstmal ohne Absetzen, dann mit Absetzen, vorspielen, eventuell nachspielen und so irgendwie Sensibilität dafür zu schaffen, was spiele ich denn da gerade. Und dann mal zwei Töne hintereinander spielen, am besten gebunden, und dann kann man die Töne miteinander vergleichen. Ist es derselbe Startton wie der Endton? Dann drei Töne spielen, vier und so weiter und so fort. Also das kann man ja beliebig weiter betreiben. Und vor allem immer langsam spielen und immer gut hören, voraushören und dann kriegt man dann schon langsam ein Gefühl dafür, ob das jetzt irgendwie in die richtige Richtung geht oder nicht. Also das ist schon irgendwie nicht so ganz einfach, aber wenn man da irgendwie immer ein bisschen dran arbeitet, ich sage immer, das ist so ein Thema für Tage, wo man keinen Bock hat zu üben oder nicht weiß, was man üben soll, oder wenn das Wetter draußen schlecht ist, dann kann man sich mit solchen Sachen ganz gut beschäftigen.
Also ich kann dir sagen, wie ich es mit meinen Schülern mache. Natürlich hast du mit allem 100% recht, was du sagst, aber ich finde, vorher kommt noch ein Grundschritt. Ich finde es wahnsinnig wichtig, pfeifen oder singen zu können und eine eigene Vorstellung davon haben, wo der Ton ist. Wenn ich, ich gehe halt ans Klavier, aber trotzdem ist noch wichtiger, das singen zu können oder das pfeifen zu können, damit der Körper den Ton, den ich gleich spielen will, auch anders produzieren kann. Dass ich weiß, dass ich zum Beispiel bei einem Ton in der oberen Kante sein muss, damit der gut klingt und dass ich nicht flat bin, ne? Dass ich nicht matt bin, dass es nicht so klingt, sondern halt schön obendran. Und das sind natürlich alles Dinge, das kann ich jetzt einem 11-, 12-Jährigen nicht so vermitteln. Das kann ich dann vielleicht einem 17-, 18-Jährigen gut vermitteln, der vielleicht auch schon sich mit dem Thema Töne treiben ein bisschen auseinandergesetzt hat, ne? Weil das wäre ja dann das Handwerkstool, wo ich aktiv auf diese Technik zugreifen kann. Vorausgesetzt, ich höre erst, was ich mache, sonst bringt mir das auch nichts.
Nein, da muss ich dann ein bisschen reingrätschen. Also das Tönetreiben ist ja da, um die Intuition zu verbessern. Und wenn du das dann anders hörst oder besser hörst, dann macht der Körper das automatisch, dass du die Töne dann anders spielst. Und wie der Körper das dann macht, das passiert dann mehr oder weniger automatisch. Also da würde ich das Tönetreiben als Mittel zum Zweck nehmen, aber nicht irgendwie bewusst das Tönetreiben hernehmen, um dann die Töne dahin zu biegen.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, du kriegst ja erstmal ein Gefühl beim Tönetreiben überhaupt für Veränderung der Tonhöhe. Das kann natürlich wahnsinnig hilfreich sein. Es geht auch anders. Es geht natürlich intuitiv, nochmal. Aber dann brauchst du auch erstmal die Reflexion darüber, wo du überhaupt bist. Und ich finde es ganz wichtig, auch die Kids schon damit zu konfrontieren und Linien singen zu lassen. Immer gucken, hier bin ich tief, bin ich hoch. Das sind ja so kleine Übungen, die man einfach einfließen lassen kann. Also ich halte einen C aus, der spielt eine C-Dur-Tonleiter dazu. Ja, hier, wo ist was, wie? Du musst erst noch gar nichts benennen. Du kannst ja intuitiv einfach 1, 2, 3 Jahre daran arbeiten, dann ist das Thema aber schon mal auf der Agenda. Ich kann mich noch erinnern, ich habe angefangen auf dem Instrument, da war das Thema 4, 5 Jahre überhaupt nicht präsent. Man hat mich einfach machen lassen. Ich hatte davon überhaupt keine Ahnung. Das heißt, das war ein passiver Vorgang. Es geht schon los beim Stimmzug. Das ist jetzt, also das wäre vielleicht mal ein guter Einstieg. Wir beide wissen, oder jeder Berufsmusiker oder Berufsblechbläser weiß, das ist halt alles Käse. Ja? Mein Stimmzug ist halt bei 440 Hertz ungefähr da und bei 442 Hertz ist er wahrscheinlich fast genauso da. Lange Rede, kurzer Sinn, der Rest passiert im Körper und natürlich übers Gehör. Also es gibt 2 Grundeinstellungen bei mir. Einmal Weihnachtsmarkt und einmal normal und einmal irgendwie, ich bin auf der Bühne, es sind 45 Grad. So. Aber den Rest mache ich natürlich mit meinem Körper, den mache ich übers Gehör. Und das ist ja erstmal schon mal eine Aussage. Das ist ja für viele Amateure schon schwierig zu kommunizieren, weil die das ja oft anders gelernt haben. Nämlich mit Stimmgerät, irgendwie im Blasorchester. Ja, hier, geh mal rein, geh mal raus. Und das bringt natürlich überhaupt nichts. Also der Hauptstimmzug ist nicht dafür verantwortlich, ob du stimmst oder nicht stimmst. Im Groben ja, aber nicht in der Feinmotorik und dem Austarieren der Einzelheiten, ja, der Details. Da natürlich gar nicht.
Ja, jetzt hast du schon irgendwie ein paar Sachen beschrieben, wie man irgendwie dahin kommen kann, gut zu intonieren. Aber das Entscheidende ist einfach, das zu machen und da ständig ein bisschen dran rumzufallen und dann, wie ich am Anfang schon gesagt habe, auch viel zusammenzuspielen, viel in der Gruppe zu spielen. Und da brauchst du natürlich auch jemanden, der dann irgendwie die Gruppe anleitet und die entsprechenden den Tipps auch gibt. Weil einfach so drauf losspielen und hoffen, dass es stimmt, das ist halt auch nicht immer das Wahre und führt oft auch irgendwie in die Sackgasse. Ja, also das ist, also ich bin auch der Meinung, dem wird irgendwie viel zu wenig Augenmerk gegeben und auch selbst irgendwie viele Profis, was ich so bisher mitgekriegt habe, wissen jetzt auch nicht, warum es jetzt stimmt oder warum es nicht stimmt.
Bist du nicht mehr da? Jetzt.
Ich sehe gerade, Riverside hat da ein Problem.
Ich höre dich gerade nicht mehr bei Riverside. Jetzt bist du wieder da.
Ja, Riverside hat ein Problem.
Ja, hallo, du hast halt schlechtes Internet offensichtlich. Also irgendwas funktioniert nicht.
Nee, jetzt geht's wieder.
Jetzt geht's wieder.
Ist wieder. Ja, ganz genau. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei den Profis.
Das ist,
Ja, aber viele Profis machen das natürlich auch rein intuitiv oder weil sie eben auch die richtigen Klänge im Ohr haben. Ja, und wenn man Stücke gut kennt, dann braucht man nicht mehr nachdenken, dann spielt man quasi dem Klang hinterher oder das, was man im inneren Ohr schon voraushört. Dann stimmt das meistens auch dann ganz gut und ist auch ein probates Mittel. Aber du brauchst natürlich erstmal die Erfahrung zu wissen, wann klingt was oder was soll klingen und in welcher Kombination, welche Funktion habe ich gerade. Aber bei neuen Stücken oder schwierigen Stücken oder es gibt auch Stücke, wo die Intonation ganz entscheidend ist, bei ganz offenen Stellen, da da schwimmen viele wild durch die Gegend und müssen sich dann erstmal ganz neu orientieren. Also wie gesagt, auch im professionellen Bereich. Und da rumzutüfteln, das ist ganz ein heikles Thema. Vor allem, wenn die Dirigenten oft auch gar nicht wissen, warum es jetzt nicht stimmt oder was sie machen müssen, damit es gut stimmt. Also das habe ich ja schon die größten Sachen erlebt. Aber es gibt natürlich auch Dirigenten, die hören alles und die können ganz genau sagen, so und so muss das dann gemacht werden. Ob das dann für die Instrumentalisten dann nachmachbar ist, ist wieder eine andere Geschichte. Ein heikles, ein spannendes Thema, aber wenn es gut stimmt, ist es das Schönste auf der Welt.
Na klar, und das ist für einen Blechbläser natürlich auch wahrscheinlich mit die größte Schwierigkeit beim Musikmachen, die handwerklich größte Schwierigkeit. Weil wenn es scheiße stimmt, dann klingt halt auch alles nach, das ist, machen wir uns nichts vor. Also ein Choral, der nicht stimmt, schwierig, ne? Also es ist halt, das ist halt die ganze Zeit auf Messerschneide. Also ich sag mal so, von ziemlich gut nach überhaupt nicht gut, das ist halt ein schmaler Grat. Ne? Und deswegen lohnt es sich halt wahnsinnig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber ich merke schon, ihr reicht ein Podcast überhaupt nicht für aus. Also wir müssten eigentlich mal definieren, mit welchem Thema oder mit welcher Unterrubrik von Intonation wir uns beschäftigen oder wir uns unterhalten, weil es wird ja jetzt schon klar, dass du das Ding ganz weit auffächern kannst. Ne? Worüber wir uns noch gar nicht unterhalten haben, ist natürlich die große Frage von Führen und Folgen. Ist ja ein Riesenunterschied, ob du irgendwo eine Intonation vorgibst oder ob du zweite Trompete spielst oder ein zweites Instrument, wo du dann dem Satzführer in der Intonation folgst. Und du hast halt die Aufgabe, dem Satzführer zu folgen und nicht irgendeinem anderen im Orchester, weil das menschliche Ohr halt Zentren wahrnimmt. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn der Trompetensatz in sich stimmt, der ist aber ein bisschen höher als das ganze Orchester, kann es trotzdem geil klingen. Wenn aber eine Trompete zu tief ist oder zu hoch und die anderen Trompeten spielen mit dem Orchester in Anführungsstrichen richtig, klingt es wie Kraut und Rüben. Ne? Und das sind ja auch so psychoakustische Sachen. Das ist alles wahnsinnig relativ. Da braucht man wirklich viel Erfahrung für. Und ich finde zum Beispiel einen Riesenunterschied, ob ich erste spiele oder ob ich zweite spiele. Und da geht's ja schon los.
Ganz, ne? ganz was anderes, ja.
Weißt du? Und du musst ja auch erstmal die Eier haben, zu sagen, ich lege jetzt vor, obwohl ich vielleicht nicht ganz genau weiß, ob ich mich gerade perfekt höre oder ob das jetzt super, super, super genau stimmt. Da geht ja man muss ja manchmal auch einfach ein Risiko eingehen. Also zumindest geht es mir manchmal so, wenn ich in einer Hörsituation bin, wo ich mich selber vielleicht nicht so gut höre. Und dann muss ich mich irgendwie auf meinen Instinkt und auf mein Gefühl verlassen, ja, auf meine Intuition, dass das dann schon richtig sein wird. Und alle anderen müssen dem halt leider folgen, sonst habe ich halt ein Problem, ne? Weil ich kann in dem Augenblick, wenn ich was vorgebe, natürlich nicht so schnell reagieren. Und wenn ich reagiere, dann komme ich auch wieder in Teufelsküche, weil wenn der andere dann auch reagiert, so, du weißt, was ich meine, ne? Das ist einfach echt tricky und ich bin immer wieder baff, wenn ich Blechbläser-Ensembles höre, die halt stimmen wie das Messer. Also das bewundere ich immer wieder. Es ist in der Klassik nochmal ein bisschen was anderes als im Pop oder im Jazz, weil die Grundlautstärke in der Klassik geringer ist und man sich grundsätzlich besser hört. Aber letzten Endes ist es natürlich eine Frage von Routine. Und eine Frage, wie lange ich auch mit jemandem zusammenspiele. Ich habe zum Beispiel einen guten Kumpel, mit dem habe ich Jahre zusammen in der Band gespielt, und der weiß, dass mein E2, wenn ich laut spiele, manchmal ein bisschen matt ist. Der ist Posaunist. Ja, dann geht er einfach mit. Das weiß der einfach. Der weiß auch, dass mein A2 manchmal ein bisschen hoch ist. Und das ist halt geil. Ne? Wir stimmen immer super, weil der halt diese Eigenarten, der weiß auch, wie ich stimme, wenn ich platt bin. Er kennt so meine Problemtöne. Also das ist jetzt wirklich schon auf einem hohen Level gedacht. Ne? Eigentlich stimmt das schon alles ganz gut, aber du weißt, was ich meine. Man hat irgendwie 1,5 Stunden gespielt und boah, und jetzt musst du da irgendwie diesen Schnüffelrutscher da durchknallen und du weißt ganz genau, hinten raus wird es ein bisschen dünn. Und da geht er einfach mit und das ist dann schon cool.
Ja, das ist natürlich irgendwie das High-End-Level, wenn man quasi überhaupt nicht mehr drüber redet und wenn das einfach passiert. Und da gehört einfach viel, ja, viel Spielen und viel miteinander auschecken dazu. Aber ich überlege gerade irgendwie, es ist alles spannend, aber wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir irgendwie das Thema irgendwie von vorne anfangen? Jetzt bin ich wieder weg, oder? Jetzt bin ich wieder da. Hast du mich gerade gehört? Ja, also wie kriegen wir das Thema von vorne aufgedröselt hin? Also das ist irgendwie, ich zerbreche gerade den Kopf, also es ist echt schwer. Wir haben ja schon ein bisschen angefangen so mit einfachen Übungen und aber dann komme ich auch doch wieder aufs Differenzton hören oder spielen darauf zurück. Das war für mich persönlich irgendwie der Schlüssel für eine ganz neue Welt und das hat mir das Leben so dermaßen erleichtert, weil einfach das Reagieren in Bruchteilen von Sekunden geht. Ja, und da muss man auch nicht mehr überlegen, sondern man spielt dann quasi dem Instinkt hinterher. Und das funktioniert viel schneller, wie wenn man irgendwie was überlegt. Natürlich weiß ich auch als Trompeter, wo die Problemtöne sind. Ja, bei mir und natürlich vermutlich dann auch bei anderen, eben das berühmte A2, was immer zu hoch ist. Und wenn ich dann weiß, ich habe den und den Ton unten drunter, dann spiele ich den von Haus aus gleich ganz anders. Geht's jetzt wieder?
Nee. Du bist immer mal wieder weg hier auf Riverside. Leute, sorry für die technischen Probleme. Irgendwie lässt uns heute das Internet im Stich. Ich gebe zu, ich sage jetzt einfach mal was, weil offensichtlich hörst du mich.
Ich höre dich gut.
Ja, wir sind jetzt so ein bisschen querfeld eingemarschiert mit diesem Thema und wir merken ja beide gerade, dass wir uns vielleicht ein bisschen besser hätten vorbereiten sollen, weil das Thema ist eigentlich mehrere Podcasts wert und ich überlege auch gerade, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Ja, eigentlich müssen wir nochmal ein Volume 2 machen, weil es ist ein wahnsinnig komplexes Feld. Und wir haben die Sachen eigentlich nur angerissen bisher. Und wir reden ja schon eine halbe Stunde. Also es ist, ich bin jetzt doch erstaunt. Ich dachte jetzt, wir reden jetzt so aus der Menge mal ein bisschen über Intonation. Und jetzt merken wir doch beide, da kann man viel mehr drüber erzählen. Ja.
Jo, also wie machen wir jetzt weiter?
Mach doch nochmal dein, was mich heute noch interessieren würde, also Einstieg, Differenztöne. Das finde ich noch wichtig, dass diejenigen, die uns jetzt zuschauen, die uns auch zuhören, dass die das einfach mal ausprobieren können. Das ist so der für mich der Schritt eins, ja, um aktiv jetzt
eben,
mal
für mich eben auch, ja,
großen Sprung zu machen. Das andere dauert ja. Das andere ist ja Routine. Das andere, machen wir uns nichts vor, das dauert Jahre. Aber wenn du aktiv mit Differenztönen beginnst, kannst du in 1 bis 2 Wochen einen riesen Fortschritt machen.
Genau, das ist der große Vorteil. Du kannst in Ruhe das auschecken und der andere Vorteil des Differenztonhörens ist, dass eben, wenn du das mit Stimmgerät machst und das Stimmgerät kann einen lauten Sinuston produzieren, dass der natürlich nicht nachgibt. Also das heißt, du bist die Variable und du bist dafür verantwortlich, ob es stimmt oder nicht. Und das Stimmgerät mit dem Sinuston, der natürlich am besten verstärkt ist, weil so ein Stimmgerät nicht laut genug ist, das gibt nicht nach und du musst einfach da irgendwie suchen, bis du was findest. Und dann findet man auch immer was. Das dauert zwar am Anfang ein bisschen, das geht natürlich im Laufe der Zeit immer schneller, aber das ist wahnsinnig effektiv und wie Manuel schon gesagt hat, also es geht innerhalb kurzer Zeit. Also, wie geht das ganz genau? Man sucht sich einen bequemen Ton, vielleicht unser C2, was wir spielen wollen, und stellt zum Beispiel die Quarte unten drunter ein, das G. Oder auch meinetwegen das F, kann man auch mit der Quinte anfangen. Und dann versucht man einfach mal diesen Akkord, dieses Intervall zum Stimmen zu kriegen. Ja, und dann versucht man ein bisschen, dann drückt man ein bisschen rum, dann hört man natürlich erstmal nichts. Man hört, dass irgendwas kracht im Ohr und dann irgendwann wird das Krachen immer leiser und es pendelt sich dann quasi auf eine gleichmäßige Frequenz ein. Und wenn man dann noch irgendwie ein bisschen genauer hinhört, dann hört man, dass unten drunter, unter diesen zwei Tönen, dann noch irgendwie was mitschwingt. Und das kann man ganz leicht ausrechnen. Bei einer Quinte ist es so, dass der obere Ton, nee, jetzt erzähle ich schon wieder einen Scheiß, der untere Ton schwingt eine Oktave tiefer mit. Ich muss mich korrigieren, okay? Ja, also bei der Quinte
schwingt also, guck mal, wenn du ein C und ein G spielst, dann hört. Ja, also wenn du ein C und ein G spielst, dann hörst du ja, das C ist zwei Oktaven tiefer.
Jetzt sind wir bei der Quarte.
Ja, meine ich ja. Entschuldigung. Genau. Jetzt kommt also keiner mehr mit, der uns zuhört.
Also nochmal von vorne. Wenn unten ein F klingt und oben drüber spielt man ein C, also eine Quinte, eine reine Quinte, dann schwingt der untere Ton eine Oktave tiefer mit, also ein F schwingt mit. Wenn man jetzt eine Quarte spielt, dann schwingt der obere Ton zwei Oktaven tiefer mit.
Der obere Ton zwei Oktaven tiefer, ne?
Genau. Jetzt haben wir's.
Ich sag's jetzt gerade nochmal, weil du auf Riverside wieder weg bist.
Dann wiederholst. Ich kontrolliere das.
Aber ich finde das auf jeden Fall, pass auf, man kann es auch, wenn man es ganz vereinfacht ausdrückt, nehmt euch eine Quarte, nehmt euch eine Quinte und probiert damit eine Woche rum und guckt, was passiert. Ja? Und die Veränderungen, die ihr machen müsst, sind minimal. Ihr müsst ja erst gar nicht so wahnsinnig viel rumeimern und rumschieben, sondern das ist wirklich minimal. Das könnt ihr mit dem Stimmgerät machen oder noch besser, wenn ihr es mit eurem Lehrer machen wollt. Nehmt euch 1-2 Minuten von der Unterrichtsstunde, das kann man super zum Einspielen machen und macht diese Intonationsübung. Wenn ihr das jede Stunde ein Jahr lang macht, kriegt ihr Ohren wie Dumbo, ja? Und danach hat sich die ganze Geschichte erledigt, weil dann habt ihr einen Einstieg in das Thema. Und dann könnt ihr einen Clark ausstimmen zu einem Sinuston oder zu einem Stimmton oder, mein Gott, wenn ihr keinen Stimmton habt, dann klebt ihr halt auf dem Keyboard mit Gafferband irgendwie eine Taste fest, ist auch egal. Das kann man ja alles ganz hemdsärmlich machen. Es finden sich immer Möglichkeiten, wie man das üben kann. Und wenn ihr dann einen Einstieg gefunden habt und wenn ihr es danach dann zu zweit macht, wird es ein bisschen schwieriger, weil ihr ja dann zwei Variablen habt. Ne? Da muss der andere Partner halt einen ziemlich geraden Ton spielen, dass ihr das hinbekommt. Aber das ist für mich der Einstieg. Und alles, was dann danach kommt, also Differenztöne mit Quarten, Sechsten, ne? Jeder Ton der Tonleiter hat ja im Prinzip ein Äquivalent. Das ist dann Schritt 2 und 3 und 4. Aber wenn ihr die Quarte und die Quinte managt, dann habt ihr einen Einstieg.
Sehr gut, danke Manuel.
Ja, das ist nichts anderes als jede Woche im Unterricht. Aber das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass man das auch wirklich schon ganz am Anfang machen kann. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn man dieses Thema ziemlich am Anfang im Instrumentalunterricht auf die Agenda packt, wie gut das dann doch geht. Ja, weil ja, vielen wird im Unterricht suggeriert, ne? Dass das schwierig ist. Und dann packt man das Thema erst gar nicht an. Und das führt dann dazu, dass du dann irgendwann 14, 15, 16-Jährige da sitzen hast, die von Intonation noch nie was gehört haben. Ne? Und dann ist es natürlich, boah, da weißt du, dann ist das so, oh, das ist genauso wie viele Vorzeichen, ist schwierig. Ne? So, also oft werden diese Themen einfach ausgespart, habe ich das Gefühl im Unterricht. Gerade eben auch, weil in Ensembles, in Amateur-Ensembles viel mit dem visuellen Stimmgerät gearbeitet wird. Und das ist natürlich der Tod, weil dann gibst du ja Verantwortung für dein eigenes Gehör ab. Ja, und davon kann ich nur abraten.
Ich sage immer, ihr sollt mit den Ohren hören und nicht mit den Augen.
Ja, klar.
Ja, aber ich gebe dir da recht, da kann man nicht früh genug damit anfangen. Fuck. Und ich mache das ganz gerne im Unterricht, indem ich halt einfach ganz leichte Duette mit den Schülern mache und dann einfach versuche, eine schöne zweite Stimme dazu zu spielen. Und dann tauscht man auch gern mal die Stimmen und dann merken sie dann auch relativ schnell, dass es dann was anderes ist. Dann klingt es auf einmal ganz anders. Ja, aber wenn man den Leuten mitgeben kann, was ein schöner Klang ist, was ein sauberer, reiner Klang ist und eine saubere, reine Intonation, dann spielen sie von Haus aus auch gleich immer mehr in diese Richtung und kriegen es dann intuitiv dann gleich vermittelt, wie es dann irgendwie schön klingt.
Ja, klar. Also die Stimmen wechseln zu lassen, finde ich total wichtig, auch schon bei jüngeren Schülern. Ne? Ich lasse die immer die zweite Stimme auch üben für die nächste Woche. Was ich sogar ganz oft mache, ich lasse die einfach die Stimme aufnehmen und zu der anderen dann zu Hause üben. Also das ist, weil erst dann kriegst du ja überhaupt ein Verhältnis zu dem, was in der Musik passiert. Du kriegst auch ein intonatorisches, das Thema kommt überhaupt erst dann auf die Agenda, wenn du selbst intonieren musst. Das ist ja genau das Ding. Ja, und das passiert ja in der Regel dann nur erstmal im Anfangsstadium bei zweiten Stimmen. Weil die erste spielen die, wie sie Bock haben und kümmern sich erst gar nicht. Und bei der zweiten Stimme sieht es natürlich ganz anders aus. Da merkst du dann natürlich sofort, hier geht ja gerade gar nichts. Und dann wird es natürlich interessant. Ne? Ja. Mhm. Ich würde aber sagen...
Da muss ich noch kurz einen Werbeblock einschieben, und zwar die Philipp Spark-Duette. Die finde ich
sehr geil, gut. Ja.
Weil die erstens nicht schwer sind, die sind für alle relativ schnell schon nach ein paar Wochen spielbar. Und da gibt es ständig Stimmkreuzungen. Also da spielt keiner eine reine zweite Stimme. Perfekt, genau. So sieht's aus. Gibt es in drei Schwierigkeitsstufen. Die erste Schwierigkeitsstufe ist Starter-Duets. Dann Skillful, was du da zeigst, das ist die zweite Stufe, und dann gibt es noch die Super-Duets.
Geil, die kenne ich gar nicht, muss ich mir mal bestellen.
Jo, genau, macht das gleiche Prinzip, nur die Stücke sind ein bisschen schwieriger, aber da springt man ständig zwischen erste und zweite Stimme hin und her, und da ist es dann quasi egal, wer was spielt. Man kriegt dann quasi das gleich von beiden Seiten serviert.
Ja. Okay, ja, ich würde sagen, wir machen für heute erstmal einen Deckel drauf, auch wenn wir das ein oder andere Thema heute nur angerissen haben, aber was wir auf jeden Fall machen können als Volume 2, das finde ich eigentlich super interessant, dass wir mal das Thema erste und zweite Stimme auf die Agenda setzen, und dann ergeben sich ja ganz viele Dinge, die wir heute angerissen haben, von selbst.
Ne? Gerne.
Das wäre jetzt so mal mein Vorschlag, um das Ding vielleicht nochmal im Detail ein bisschen zu vertiefen. Ja.
Alles klar, so machen wir das.
Okidoki, gut. Dann, liebe Leute, Werbeblock, Links wie immer unten im YouTube-Video oder auch in der Beschreibung der Podcast. Georgs Projekte, meine Projekte. Wir sagen erstmal tschüss, bis bald und bis nächsten Monat. Ne?
Jo, ciao, ciao.
Jo, ciao, ciao.